SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Brockert. Willkommen zu einer Stunde mit neuen Büchern für lange Novemberabende. Always been loud in a quiet way. I always feel alone in a crowded place. I always wanna stay, wanna go, wanna stay, wanna go. I don't know. Einen opulenten Roman von Sadie Smith habe ich heute für Sie. Eine kuriose Hochstaplergeschichte aus dem viktorianischen England und eine Abrechnung mit Kolonialismus und Sklaverei. Herausfordernd, aber trotz allem unterhaltsam zu lesen. Der Schriftsteller Karl-Uwe Knausgård hat den Maler Anselm Kiefer besucht und darüber einen Essay geschrieben. Das Protokoll einer irritierenden Begegnung und eine poetische Interpretation von Kiefers Werk. Und wir wandern mit der finnischen Autorin Pirkko Saisio durch Helsinki. Sie erzählt von Kirche, Kommunismus und von lesbischer Liebe. Ihre Bücher werden gerade bei uns entdeckt. Gleich geht's aber erstmal um den neuen Roman von Paul Auster. Ein schmales Buch, aber mit Gewicht und Slapstick. Die Musik kommt heute von der kanadischen Singer-Songwriterin Charlotte Cardin von ihrem aktuellen Album 99 Nights. Found me in the club, looking golden, I know everyone, I got no friends, I always wanna stay, wanna stay, wanna go, I don't know, I don't know, and I never know what to say, till I'm already walking away, wanna punch you in the face, but I won't. Da ist ein großes Loch im Leben. Professor Baumgartner hat seine Frau verloren, Anna, die Dichterin, seine große Liebe. Wie kann man mit diesem Verlust leben? Wie soll es weitergehen, fragt sich Baumgartner. Und dann geht es eben irgendwie. Und manchmal so zwischen Alltag und Erinnerung geht es gar nicht mal so schlecht. Baumgartner ist der sympathische Held in Paul Austers neuem Roman, der schlicht nach diesem Helden heißt, nämlich Baumgartner. Und obwohl das Buch von Trauer und Verlust erzählt und obwohl der 76-jährige Paul Auster gerade eine gesundheitlich sehr schwere Zeit durchmacht, ist dies kein schwermütiges Buch geworden. Im Gegenteil. Julia Schröder stellt es vor.
Es gibt zwei Sätze in Paul Austers neuem Roman Baumgartner, die auf den Punkt bringen, worum es in diesem Buch geht.
Sie fehlt mir, das ist alles. Sie war die einzige auf der Welt, die ich jemals geliebt habe. Und jetzt muss ich herausfinden, wie ich ohne sie weiterleben kann.
Wie weiterleben, wenn jemand gestorben ist, der so wichtig war, mit dem ein Teil des eigenen Lebens für immer verschwunden ist? Irgendwie drüber wegkommen, möglichst bald abschließen und nicht zurückblicken? Dieses nicht nur in den USA immer beliebter werdende Konzept scheint untauglich für Austers Titelhelden, den verwitweten Philosophieprofessor S.T. Baumgartner. Und trotzdem beginnt das Buch mit einer Kette slapstickhafter Szenen. Alles geht schief an diesem Frühlingsmorgen des Jahres 2018. Auf dem Gasherd verschmuggelt ein Aluminiumtopf, an dem Baumgartner sich die Hand verbrennt. Die kleine Tochter des Gärtners ruft an und erzählt, ihr Vater habe sich versehentlich zwei Finger abgesägt. Schließlich stolpert Baumgartner noch auf der Kellertreppe und bricht sich fast die Knochen. Zum Glück ist der Zählerableser da, der sich rührend um ihn kümmert. Und zum Glück war die Paketbotin da, in die er ein bisschen verknallt ist, weshalb er immer wieder Bücher bestellt, die er gar nicht haben will. Kaum hat Baumgartner sich nach seinen Missgeschicken halbwegs berappelt, setzen, wie es so ist, wenn man die 70 hinter sich gelassen hat, die Erinnerungen ein. An die erste Begegnung mit seiner späteren Frau Anna in Manhattan, beim Kauf des nun verschmuggelten Aluminiumtopfs, beide blutjung und bitterarm vor 50 Jahren.
Und sein wahres Leben begann, sein einzig wahres Leben, das währte, bis sie vor 9 Sommern in die Brandung vor Cape Cod stürmte und in die verhängnisvolle Monsterwelle geriet, die ihr das Rückgrat brach und sie tötete. Und seit diesem Nachmittag, nein, sagt sich Baumgartner, da musst du jetzt nicht hin, du erbärmlicher Versager. Lass das, hör auf, diesen Topf anzustarren, Idiot, oder ich erwürge dich mit meinen eigenen zwei Händen.
Dass Baumgartner mitnichten ein todernstes, sondern teilweise sehr komisches Buch geworden ist, liegt an der Hauptfigur, in deren Hirn Paul Auster seine Leserschaft entführt. Dieser Professor für Phänomenologie in Princeton tendiert zwar durchaus in Richtung Grumpy Old Man und fühlt sich auch so mit Geschlurfe und Geächze und versehentlich nicht geschlossenem Hosenstall. Und der Verlust der geliebten Frau ist tatsächlich nicht zu überwinden. Zugleich aber entwickelt Baumgartner immer wieder Begeisterungsfähigkeit, Hoffnung und Interesse an anderen Menschen. Er nimmt Projekte in Angriff und schmiedet Pläne, verliebt sich sogar noch einmal, kurz ist erfüllt von Lebenswillen. Dass einige dieser Pläne und Hoffnungen scheitern, tut dem keinen Abbruch. Man muss sich Seymour T. Baumgartner als glücklichen Menschen vorstellen. Baumgartner ist mit seinen kaum 200 Seiten vermutlich der schmalste von Paul Austers bisher 18 Romanen. Allein das 2018 erschienene Großwerk 4321 bringt es auf mehr als 1000 Seiten. Mag sein, der ungewohnten Ökonomie des Erzählens in diesem neuen Buch liegen die Krebsbehandlungen zugrunde, denen Auster sich seit einem Jahr unterziehen muss. Doch trotz des geringen Umfangs wirkt dieses Porträt eines ziemlich gewinnenden Stehaufmannes nicht etwa unvollständig, sondern lässt in geschickt montierten Szenen ein Leben in Fülle vor den Augen der Leser erstehen. Was Baumgartner nach dem Frühlingstag 2018 geschieht, ist im Präsens erzählt. Dazwischen schieben sich die Erinnerungen nicht nur an das Leben mit seiner Frau und ihren plötzlichen Tod, sondern auch an seine Kindheit und Jugend in Newark, an seine erschöpften, abgearbeiteten Eltern, die Nachfahren osteuropäischer Juden waren. Eingefügt sind zudem Gedichte und kurze autobiografische Texte aus Annas Nachlass und sogar eigene Prosa von Auster, die er hier seinem Baumgartner unterschiebt, so die an Kafka geschulte Parabel lebenslänglich.
Ich war gerade 17 geworden, als der oberste Richter des Northern District mir sein Urteil und das Strafmaß verkündete. Lebenslänglich Sätze machen. Das war vor mehr als einem halben Jahrhundert. Und seitdem sitze ich allein in einer Zelle im zweiten Stock der Haftanstalt Nummer 7. Ich gebe zu, die Strafe ist hart. Aber ich will den Behörden nicht Unrecht tun. Die Tür meiner Zelle war nie abgeschlossen. Und ich zweifle kaum daran, dass ich jederzeit hätte aufstehen und davongehen können.
So schmal der Roman ist, die Fans von Paul Auster werden darin vieles wiederfinden, was sie an ihm schätzen. Die Auster-Verächter, denn auch solche gibt es ja, können hier einen ganz unverschwurbelten, lässig souveränen Autor entdecken. Paul Auster serviert Referenzen und Koinzidenzen, die ihm den Ruf eines Postmodernisten eingetragen haben. Spielereien wie den Schwittersnamen Anna Blume und den vollständigen Namen des Protagonisten Seymour Tecumseh Baumgartner, in dem sämtliche Buchstaben des Autorennamens Auster gleich zweimal enthalten sind. Es gibt unheimliche, lebensverändernde Träume, metaphysische Spekulationen. Und der Held selbst passt durchaus in die Reihe der immer latent desorientierten Austerhelden in einer plötzlich fremd wirkenden Welt. Allerdings ist hier alles ins Leichtere, Hellere, sogar Ironische gewendet. Und zwar bis zum spannungsgeladenen Schluss, der Baumgartner und damit die Leserinnen und Leser in eine eisige Winternacht entlässt, die alles bringen kann, Gutes wie Schlimmes. So gelingt Paul Auster ein ebenso berührender wie unterhaltsamer Roman über Trauer und Verlust, über das Schreiben und über das Weiterleben mit allem, was fehlt.
Julia Schröder war das über Paul Austers neuen Roman Baumgartner. Übersetzt hat Werner Schmitz, diese Woche bei Rowohlt erschienen. Body shouldn't be vibrating emotionally. I usually don't feel this way. You're talking to me and I don't process normally. When you're next to me, I want your body normally. Ooh, you're haunting me. You're haunting me. Ooh, this ain't the way it's supposed to be.
Still ain't figure my thing out. Still ain't figure my love for you. I didn't know then and I still don't know now. I'm just onto my own route. Stepped out my emotions freely, I'm on mine, even if it means you're unwell.
Zähne zeigen. So hieß der erste Roman von Sadie Smith. Er machte die britische Autorin vor über 20 Jahren bekannt. Mittlerweile ist sie ein Star der internationalen Literatur. Sadie Smith ist Jahrgang 1975. Sie hat eine jamaikanische Mutter und einen englischen Vater, ist in London aufgewachsen, in einer Arbeitergegend, und in vielen ihrer Romane und Essays umkreist sie Race und Gender, Klassenunterschiede und die Frage nach der Identität. Klug, kritisch und literarisch hoch versiert. Jetzt hat Sadie Smith ihren ersten historischen Roman geschrieben. 500 Seiten stark, ein packendes Buch, finde ich, das untergründig und sehr raffiniert auch in unsere Gegenwart leuchtet. Betrug heißt der Roman, darüber spreche ich jetzt mit unserem Kritiker Christoph Schröder. Grüße Sie.
Guten Tag, Frau Brockert.
Ja, Herr Schröder, der rote Faden in diesem Roman ist eine kuriose Hochstaplergeschichte. Die hat sich wirklich ereignet, Mitte des 19. Jahrhunderts in England. Und zwar hat sich da ein Mann als Adliger ausgegeben, als ein verschollener Adliger, und hat sogar dessen Erbe angetreten. Das ging eine Weile gut, aber, und davon erzählt Sadie Smith, später hat dieser Mann Schlagzeilen gemacht. Warum?
Ja, in diesem Tichborne-Prozess, so heißt der Mann nämlich, geht es um einen Adelsspross namens Roger Tichborne. Der wurde so Mitte des 19. Jahrhunderts von seinen Eltern auf Reisen geschickt, weil er nämlich ein unstatthaftes Verhältnis mit seiner Cousine angefangen hatte. Seine Spur verlor sich im Jahr 1858. Man vermutet, dass er bei einem Schiffsunglück ums Leben gekommen ist. Und plötzlich dann, 8 Jahre später, taucht ein Mann in London auf, der behauptet, eben jener Roger Tichborne zu sein. Das Problem war, dieser Mann war ungeschlacht, ungebildet, sprach kein Französisch, hatte nicht die geringste Ähnlichkeit mit dem Original. Und seine Mutter wollte diesen Betrüger als ihren Sohn wiedererkennen und erkannte ihn auch als Erben an. Und als die Mutter gestorben war, hat die Familie diesen Mann sofort verklagt. Der hat sich dann tatsächlich auch als Betrüger entpuppt, als aus Australien eingereister Metzger. Und dieser Prozess bildet den roten Faden des Romans. Das ist zum einen sehr, sehr lustig, weil sehr komisch geschildert. Zum anderen aber kann Sadie Smith daran auch wunderbar den Klassenkonflikt im viktorianischen England und diese Frontstellung Arm gegen Reich illustrieren. Dieser Scharlatan wird nämlich auch unterstützt von den Zeitungen zu einem Held der Massen.
Und die Armen identifizieren sich auf eine Art und Weise auch mit diesem Underdog.
Also eindeutig, sie identifizieren sich mit ihm und sie sagen, ja, endlich wird's denen da oben mal richtig gezeigt.
Erzählt wird das Ganze aus der Perspektive einer Frauenfigur namens Eliza Touché. Sie ist die Cousine eines Schriftstellers, den es ebenfalls wirklich gegeben hat, William Ainsworth. Und diese Eliza Touché, das ist eine interessante Figur, intellektuell begabt, scharfzüngig, politisch, eine faszinierende Figur sogar, würde ich sagen. Wie ging es Ihnen?
Ich finde die auch ganz toll. Sie trägt diesen Roman ja auch über weite Strecken. Sie ist Schottin, sehr überzeugte Gegnerin der Sklaverei. Sie ist bisexuell, lebt diese Bisexualität heimlich aus, was natürlich verbunden ist mit unterdrückten Sehnsüchten. Und sie ist eine sehr kluge Frau und ausgezeichnete Beobachterin. Und sie ist zugleich aber auch das Paradebeispiel einer Frau in dieser Epoche, deren Schicksal es nämlich ist, von wesentlich weniger klugen Männern unterdrückt zu werden. Sie haben es gesagt, sie ist die Cousine eines Schriftstellers, William Ainsworth. Der ist, wenn ich richtig recherchiert habe, sogar in England heute nahezu in Vergessenheit geraten, war aber im viktorianischen Zeitalter sehr berühmt. Dann begann sein Stern allmählich zu sinken, während Charles Dickens zum Star wurde. Der kommt auch in diesem Roman vor. Und Eliza Touché bewegt sich ganz selbstverständlich in diesen Kreisen, mit der Ausnahme eben, dass sie eine Frau ist und von dieser Männerwirtschaft, um es mal so zu sagen, die auch sehr karikaturhaft geschildert wird, schlicht und einfach nicht ernst genommen wird.
Ja, sie wird auch immer wieder ganz klar abgewertet, obwohl sie sowohl im Haushalt Ainsworth als auch literarisch sozusagen die Fäden in der Hand hält. Ich würde sagen, Eliza ist in gewissem Sinne die Stellvertreterin der Autorin Sadie Smith, kritische Beobachterin, eben auch scharfe Gegnerin der Sklaverei. Und um die geht es in diesem Roman auch immer wieder, um die Geschichte der Sklaverei, und zwar in sehr bewegenden Kapiteln. Es kommt nämlich dann ein jamaikanischer Sklave ins Spiel durch diesen Prozess.
Ja, dieser Mann heißt Andrew Bogle. Er stammt aus Jamaika, wie auch die Mutter von Sadie Smith, Sie hatten das erwähnt. Und er ist einer der Hauptzeugen in diesem Prozess. Er ist ein ehemaliger Sklave, der nach England kam und den echten Roger Tichborne bereits seit dessen Kindheit kennt. Und das Überraschende ist, dass er trotzdem vor Gericht aussagt, dass dieser Betrüger, der sich da als Tichborne ausgibt, echt sei. Und das wiederum fasziniert Eliza Touché als Beobachterin. Und sie spricht diesen Andrew Bogle an und bittet ihn, seine Geschichte zu erzählen. Und diese Geschichte ist tatsächlich eine von Grausamkeiten und Unmenschlichkeiten der englischen Kolonialherren geprägte Erzählung. Und ich glaube, da kommen wir dann sehr dicht an den Kern dessen, was das Buch ausmacht. Denn zum einen wird hier über einen Umweg dann doch Eliza Touché, die kluge Frau, zur eigentlichen Autorin. Und sie formuliert auch eine Theorie ziemlich gegen Ende des Romans, nämlich die, dass es England eigentlich gar nicht gibt, dass dieses Land bloß aus Dinnereinladungen und Internaten besteht. Das ist eine sehr schöne Formulierung. Und dass all das, was die Engländer wirklich tun wollen, anderswo geschieht, soll heißen in den Kolonien.
Mhm. Man merkt schon, dieser Roman Betrug ist wirklich sehr vielschichtig und er ist, das muss ich sagen, leider etwas unübersichtlich, vor allem durch die vielen Figuren, für die man sich so ein Personenverzeichnis gewünscht hätte. Ich bin trotzdem wahnsinnig gerne dran geblieben, aber man muss schon auch sehr konzentriert lesen, um die Fäden zusammenzuhalten, oder?
Ja, das muss man. Der Roman ist zerklüftet, würde ich mal sagen. Mhm. Er ist zersplittert in seiner Chronologie, aber ich glaube, das hat einen Grund und Sadie Smith hat in einem Interview auch selbst darüber gesprochen. Die Lebensläufe dieser Figuren, also der Figuren, die ihr wirklich wichtig sind, jemand wie Bogle beispielsweise, sind nicht geradlinig und sie sind deswegen nicht geradlinig, weil sie von Kolonialherren sozusagen aufgesplittert wurden. Und ich glaube, was Sadie Smith unbedingt vermeiden wollte, das war so ein gemütlicher Roman aus dem viktorianischen Zeitalter. Sie möchte ihre Leserinnen und Leser irritieren und auch wach halten. Und das gelingt natürlich mit dieser Form ausgezeichnet. Das heißt ja nicht, dass der Roman nicht zugleich auch sehr kunstvoll gebaut wäre. Also er ist nicht willkürlich aufgesplittert. Es gibt Motive, die in unterschiedlicher Form immer wiederkehren. Ein Beispiel ist das Motiv einer Tretmühle, die sehr, sehr drastisch geschildert wird, also ein Instrument, mit der Sklaven auf Jamaika bis aufs Blut gequält wurden und die dann als Metapher später immer wieder auftaucht. Mhm. Das ist versiert gemacht, es erfordert Konzentration. Ich hatte das große Glück, den Roman im Urlaub zu lesen, 2 Stunden am Morgen, 2 Stunden am Abend, aber schon mehr oder weniger in einem Zug. Das verlangt dieses Buch auch von einem, aber ich finde, es belohnt einen auch sehr reich.
Es geht um Sklaverei, es geht um Kolonialismus und Rassismus, es geht um Feminismus, es geht um Klassengesellschaft. Das sind nur einige Themen, die Sadie Smith hier bearbeitet. Wo schlägt für Sie das Herz dieses Buchs?
Also ich glaube, Rassismus und Sklaverei sind die bedeutsamsten Themen, das sind ja auch die Themen neben der Klassengesellschaft, mit denen Sadie Smith sich immer auseinandergesetzt hat. Aber man sollte diese Tichborne-Geschichte, glaube ich, nicht unterschätzen. Ich meine, ein Mann, der ganz offensichtlich ein Blender ist, der trotzdem von den Massen als Held gefeiert wird, weil er es denen da oben mal richtig zeigt und der damit auch noch zum gefeierten Medienstar wird, ich glaube, das kommt uns doch irgendwie sehr bekannt vor. Also ich glaube, es ist auch ein Roman, und das ist nicht unwichtig, über die Magie von Fake News.
Ja, das stimmt. Wem würden Sie diesen Roman empfehlen? Nur hartgesottenen Sadie Smith-Fans?
Nein, auf keinen Fall, weil ich kann auch nicht von mir behaupten, ein hartgesottener Sadie Smith-Fan zu sein. Ich habe Bücher von ihr gelesen, mir haben die auch gut gefallen. Und mir hat dieses Buch auch ausgesprochen gut gefallen. Ich würde sagen, jedem, der die Zeit hat und die Geduld hat, sich auf ein kleines Leseabenteuer einzulassen, sei dieser Roman wärmstens empfohlen, denn die Freude an dieser Lektüre kommt dann irgendwann von ganz allein.
Betrug heißt der neue Roman Das Leseabenteuer von Sadie Smith, übersetzt von Tanja Handels, gerade bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Vielen Dank, Christoph Schröder, fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Humor, and I'm waiting on you, boy.
Sie hören das SWR2 Lesenswert Magazin mit Musik von der Kanadierin Charlotte Cardin. How High hieß dieser Song. Morgen, am 13. November, wäre der Schriftsteller Peter Hertling 90 Jahre alt geworden. Hertling, das Flüchtlingskind, das seine Jugend in Nürtingen verbrachte, war einer der wichtigen, ja prägenden Menschen der deutschen Nachkriegsliteratur. Als Journalist und Cheflektor bei S. Fischer, vor allem aber als Romancier, Kinderbuchautor, Essayist und Lyriker mit einem überwältigend umfassenden Werk. Eines seiner späten Gedichte geht so. Dieser junge Mann, der hinter mir herläuft, vergeudet seine Zukunft, die ich nicht mehr habe, und versucht ausdauernd, mich loszuwerden. Oder ich ihn? Der junge und der alte Mann, seelisch tief verknüpft und kein Entrinnen voneinander. Eines der Gedichte aus der Sammlung An den Ufern meiner Stadt, die jetzt zum 90. Geburtstag von Peter Hertling erschienen ist. Späte Gedichte aus den Jahren 2000 bis zu Peter Hertlings Tod 2017, zum Teil auch unveröffentlichte Lyrik. Im Nachwort schreibt Klaus Siblewski, dass in Hertlings Lyrik einging, was er am Tag erlebt hatte. Nicht die Begegnungen und Episoden, die flossen in die Prosa, in die Gedichte gingen die Emotionen ein, die er beobachtete. Seine Lyrik lasse sich lesen wie ein literarisch verdichtetes Empfindungstagebuch. Klaus Siblewski hat diesen Band mit den späten Gedichten herausgegeben und jetzt auch eine große Hertling-Biografie geschrieben. Beide neuen Bücher sind bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Mehr dazu finden Sie wie immer auf swr2.de. Und wir hören jetzt noch einmal Peter Hertling selbst in einer Aufnahme von 1977 mit einem seiner früheren Gedichte.
An ein Taubenpaar. Wir haben zwei Tauben im Garten, ein Taubenpärchen. Seit gestern kommt es, wilde Tauben. Nachts, wenn ich nicht schlafen kann, höre ich Flügel, Stimmen. Sie rufen sich rufen, und ihre Liebe lässt mich wach sein ohne Unmut.
Sie ist lesbisch, sie ist gläubig und sie bekommt ein Kind. Im Helsinki der 1970er Jahre wird die Autorin Pirkko Säisio erwachsen. Damals war sie Theaterstudentin. Heute ist Pirkko Säisio in ganz Finnland als Dramatikerin und Schriftstellerin bekannt. Ihre autofiktionale Helsinki-Trilogie wurde mit dem wichtigsten Literaturpreis Finnlands ausgezeichnet. Und sie erscheint jetzt nach und nach auf Deutsch. Teil 3 macht den Anfang. Das rote Buch der Abschiede. Darin erzählt Pirkko Säisio von den aufregenden 70er Jahren. Es ist das Porträt einer jungen Frau, die unter schwierigen sozialen Bedingungen aufwächst. Und ein Trip durch die finnische Hauptstadt. Meine SWR2-Literaturkollegin Katharina Borchert war mit Pirkus Saisio in Helsinki unterwegs, an Orten, die der Autorin wichtig sind.
Die Kirche im ehemaligen Arbeiterviertel Kallio in Helsinki. Hier wird gerade geprobt. Nur wenige Straßen weiter wuchs die Autorin Pirkko Saisio in den 50er und 60er Jahren auf. In einem Mietshaus für Arbeiterfamilien. Schon als Kind liebte sie diese Kirche.
So I have been sitting in this church and looking.
Ich habe in dieser Kirche schon so viel gesessen und mich umgeschaut. Ich kenne hier jedes Detail. Mit 2 Jahren wurde ich hier getauft. Und ich weiß noch, wie ich als 5-Jährige mit dem Kindergarten herkam.
Heute ist sie 74 und sie trägt ein Armband mit einem kleinen silbernen Kreuz. Kirche und Kommunismus, beides spielt in ihrem autobiografischen Roman »Das rote Buch der Abschiede« eine große Rolle. Denn ihre Eltern hatten es nicht so sehr mit der Bibel, dafür besaßen sie die gesammelten Werke von Lenin und auch von Stalin.
Meine Mutter kam so mit 14 oder 15 nach Helsinki. Sie war ein Waisenkind aus Ostfinnland. Meinen Vater lernte sie während des Kriegs kennen. Er hat sein ganzes Leben für die finnisch-sowjetische Freundschaftsorganisation gearbeitet. In den 50er und 60er Jahren wurde sie von strengen Kommunisten geleitet.
Immer wieder reiste der Vater nach Moskau. Von Helsinki bis zur russischen Grenze sind es keine 200 Kilometer. Aufgrund des Ukraine-Kriegs ist die Grenze aktuell allerdings dicht. Man sieht kaum noch Autos mit russischen Kennzeichen auf finnischen Straßen. In den 1970er Jahren war das anders. In diesen Jahren studiert Pirkko Saisio Theater. Wie ihre Kommilitonen ist sie revolutionär gestimmt und bringt Agitprop auf die Bühne. Sie fängt an zu schreiben.
Kimppu tummansinisiä krookuksia kevään ensimmäinen. Hän on seuraavanlainen vuonna 1970.
Und das ist sie im Jahr 1970. Sie ist zu ihrer vollen Länge ausgewachsen und 1,68. Sie wiegt etwa 70 Kilo und würde das niemals verraten. Sie ist stämmig, breitschultrig und markant. Sie bemalt ihre nicht vorhandenen Augenbrauen mit einem dunklen Schminkstift. Wenn sie allein ist, singt sie viel. Und sie schreibt auf ihre Remington-Kurzgeschichtenanfänge. Auf diese zarten Geschichtenkeimlinge malt sie Gesichter, Männergesichter und ihr eigenes, nie andere. Sie liest Romane, schreibt dazu Uniklausuren, gähnt und wartet. Es ist die Zeit vor Hava.
Tämä on aika ennen Hava.
Hava, Pirkos große Liebe, die sie verlässt, als Pirkko ein Kind bekommt. Einer der großen Abschiede im Buch. Aber es gibt da noch andere Mädchen und Jungen. Sie treffen sich in einer Kellerbar und verbringen dort sinnliche, fröhliche und vor allem geheime Abende. Homosexualität stand damals noch unter Strafe. Auch Pirkos Eltern reagieren entsetzt, vor allem die Mutter.
Fass mich nicht an! Nie wieder! Mit diesen Händen fasst du auch das Mädchen an! Sie reden, reden, fragen. Antworten gibt es keine. Mutter? Wieso ausgerechnet wir, ich? Beschwichtigungen. Tochter? Wir sind nicht die Einzigen im Land. Wir sind um die 5% weltweit, sogar in der Sowjetunion, auch wenn sie es da totschweigen. Und Mutter? Hör mir auf mit Prozenten und der Sowjetunion. Raus mit dir, sofort!
Pirkko Saisio erzählt sehr szenisch, viele Dialoge, viele Absätze, auch viele Gänge durch die Stadt, genaue Benennung von Örtlichkeiten, präzise Adressen. Manchmal ein bisschen zu detailliert. Manchmal fehlt auch was, zum Beispiel wie Pirkko eigentlich schwanger wurde. Das Porträt einer jungen Frau, aber auch das Porträt einer Stadt. Das rote Buch der Abschiede folgt der Logik des Erinnerns, springt also auch ein wenig hin und her. Träume spielen ebenfalls eine Rolle. Mal ist Pirkko ein Ich, mal wird von ihr als sie erzählt. Nähe und Distanz zwischen der Autorin und ihrer Hauptfigur immer wieder neu austariert. Das ist manchmal ein bisschen verwickelt. Zugleich entsteht dadurch eine Emotionalität, die ganz und gar lebendig ist. Pirco Saisio erzählt ihr Leben in drei Bänden. Das Rote Buch der Abschiede ist Band 3, erscheint auf Deutsch aber als erstes. Band 1 und 2 erzählen stärker von der Kindheit im Arbeiterviertel Callio. Nicht weit davon entfernt hat übrigens auch der Siltala Verlag seine Büroräume, Pirco Saisios Verlag. An der Wand ein gerahmtes Foto von ihr in Königinnenpose. Als Autorin, Theater- und auch Filmemacherin ist sie im ganzen Land bekannt. Sie geht die Sachen pragmatisch an, erzählt Verleger Touko Siltala.
Sie war immer schon Dramatikerin. Sie hat geschauspielert, hat Regie geführt, hat gesungen. Sie ist keine Autorin, die jahrelang auf einem Thema rumkaut. Wenn sie eine Idee hat, setzt sie sich hin und macht daraus ein Buch. Sehr pragmatisch, zielorientiert. Das kommt wahrscheinlich vom Theater. Sie weiß, was Deadline heißt. Ihre Skripte sind ihr nicht heilig. Es sind einfach Skripte.
Genauso hemdsärmlich verfährt Pirco mit frühen Theatertexten, die im Roman geschrieben und umgehend vom Studententheater inszeniert werden. Agitprop mit vielen Anleihen bei Brecht und Stanislavski. Die Studenten sind in Aufruhr, so ganz anders als die Bürger um sie herum.
Es ist wie ein Wunder, auf dem Senatsplatz stehen zu bleiben und die mit Einkaufstüten von Elanto und Valentatalo beladenen Leute zu sehen, die von der Revolution nichts wissen und blind in ihren sinnfreien Abend eilen.
Denkt Pirco damals. Heute steht sie wieder auf dem Senatsplatz. Direkt vor der Statue von Zar Alexander II. Er war Russe, ja, aber auch ein Finnlandfreund. Seinen Sockel rahmen 4 Frauenstatuen. Sie repräsentieren Gesetz, Arbeit, Frieden und Licht.
Eine Freundin und ich, wir waren damals vielleicht so 12, 13 oder 14 Jahre alt, kamen gern hier auf den Senatsplatz und haben uns die Statuen angeschaut. Wer der Typ da oben auf dem Sockel war, wussten wir nicht. Den fanden wir uninteressant. Wir interessierten uns nur für die Statuen. Ich mochte vor allem die Gesetzesfigur. Heute lache ich darüber, weil sie so offensichtlich die maskulinste von allen ist. Sie trägt ein Schwert und ein Bärenfell und hat einen Löwen dabei. Ich habe sie mir damals angeschaut und wollte so sein wie sie. Sie war mein Vorbild. Andere Vorbilder hatten wir damals noch nicht.
Das war Anfang der 60er Jahre. Es hat sich seither alles verändert. Mit Pirco Saisio können wir miterleben, wie es war, in jenen Jahren erwachsen zu werden, als lesbische Frau. Das Rote Buch der Abschiede ist soeben erschienen. Die anderen beiden Bände der Helsinki-Trilogie folgen bald nach.
Das Rote Buch der Abschiede von Pirco Saisio ist bei Klett-Cotta erschienen, übersetzt von Elina Kritzukat. Und wer die Autorin live erleben möchte, am 19. November liest Pirco Saisio im Rahmen der Buchbasel. What's that in my head? Think I need a little help. Like I need a little fix. And now you must mean someone else. They keep saying I'm obsessed with the shit I can't address. Like the details overstress me. Now the devil's out to get me, to get me. And now they say that I see life in only black or white. Black or white. Whenever you say I love you, I say I don't know why. Voices in my head keep looping and it's endless. Looping and it's endless. Looping, 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 looping. Voices in my head keep looping and it's endless. Looping.
Was passiert, wenn zwei Giganten sich treffen? Wenn der Schriftsteller Karl-Ove Knausgård auf den Maler Anselm Kiefer trifft?
Beide Künstler sind hier auf ihre Weise monumental. Knausgård mit seinem tausende Seiten starken autobiografischen Romanzyklus, Kiefer mit seinen immensen Bildformaten, in denen er sich mit der deutschen Geschichte auseinandersetzt. Der Norweger Knausgård ist schon lange von Kiefers Werk fasziniert, von dessen Ernsthaftigkeit, und vor einigen Jahren hat er den Maler ein paar Mal besucht, für eine Zeitungsreportage, und aus diesem Text ist jetzt ein Essay entstanden über die irritierende Begegnung zweier Giganten. Mehr von Ulrich Rüdenauer.
Wenn man vor einem der gewaltigen, bleischweren und aschebestäubten Werke Anselm Kiefers steht, wird man zu einem geworfenen Wesen, zu einem Spielball der Geschichte. So aufgeladen sind diese Bilder und Skulpturen von solch historischem Pathos und unerbittlicher Ernsthaftigkeit, so viele Schichten an Erfahrung, Mythos, Zeichen werden darin übereinander gelegt, dass man sie intellektuell kaum fassen oder gar abtragen kann. Man wird angesichts der Kieferschen Dimensionen bescheiden oder ehrfürchtig. Vor Anselm Kiefers Bildern werde man still, so beschreibt es der norwegische Autor Karl Uwe Knausgård. Selbst er, dessen Romane schier größenwahnsinnig alle Rahmen sprengen, steht mit einem gewissen andächtigen Staunen vor ihnen und vor dem, der sie geschaffen hat.
Es gibt Menschen, die auf solche Weise bekannt sind, dass man niemals damit rechnet, ihnen zu begegnen. Sie scheinen in einer anderen Welt zu existieren. So ist es beispielsweise bei Schauspielern, Sängern und Politikern, und zwar überall. Ihre Gesichter sind immer präsent. Ganz gleich, wo wir uns aufhalten, während sie selbst stets woanders sind. Auch Künstler können diese Wirkung haben, aber auf andere Art. Bei ihnen ist es nicht das Gesicht, das bekannt ist, sondern ihr Werk und davon ausstrahlend ihr Name.
Ein solcher Name sei für Knausgård seit jeher Anselm Kiefer gewesen.
Ja, vielleicht mehr als jeder andere Künstler unserer Zeit, weil seine Werke so monumental sind, so aufgeladen mit Zeit, so beladen mit Geschichte und weil das Private, Kleine und Persönliche in ihnen vollkommen abwesend sind.
Die Anziehung ist groß und so beschließt Karl Uwe Knausgård, eine längere Zeitungsreportage über Kiefer zu schreiben. Natürlich um dem geradezu ausufernden Werk, aber auch einem der bedeutendsten Künstler der Gegenwart näher zu kommen. Was nun passiert, ist auf eine interessante und zugleich unbeholfene Weise erkenntnisreich. Knausgård trifft Kiefer zu verschiedenen Gelegenheiten an verschiedenen Orten, stets begleitet von Kiefers Assistentin Waltraud Forelli. Er besucht die riesigen Ateliers in Paris, ehemalige Fabrikhallen, die Kiefer mit einem Fahrrad durchquert und wo er ununterbrochen an mehreren überdimensionalen Werken gleichzeitig arbeitet. Er wird von Kiefer zum Essen eingeladen, natürlich gibt es einen Privatkoch. Knausgård begegnet dem Maler im Schwarzwald, wo dieser 1945 geboren wurde und aufwuchs, in der Hoffnung, dort etwas über den Ursprung seiner Themen und seines kreativen Furors zu erfahren. Er darf das Privatflugzeug und den Hubschrauber des durch seine Kunst schwer reich gewordenen Künstlers benutzen. Bei all diesen Gelegenheiten kollidiert Karl Ove Knausgårds eigene Scheu, sein Gefühl der Fremdheit und vielleicht Soziophobie mit etwas, das er nicht erwartet hatte.
Kiefer hatte eine eigentümliche Mischung aus Strenge und Ausgelassenheit ausgestrahlt. Die Strenge lag im Hintergrund und wurde in den Augen sichtbar, die von seinem Lachen meistens unberührt blieben, während das Ausgelassene sich darin äußerte, dass er unablässig scherzte, sozusagen konstant nach dem Leichten in der Situation Ausschau hielt, sowie darin, dass er ein königliches Selbstvertrauen hatte und für sich in Anspruch nahm, es frei entfalten zu können.
Je häufiger der Interviewer als der Knausgård hier auftritt, mit diesem unaufhörlich lachenden Maler zusammentrifft, desto aufdringlicher stellt sich die Frage, woher dessen Kunst denn kommt, wie dieses ungreifbar Imposante in einem Menschen wie Kiefer entstehen kann. Hinzu gesellt sich noch eine Komponente, die in der Beziehung zwischen dem weltberühmten, selbstbewussten Künstler und dem ja ebenfalls berühmten, aber in sich gekehrten Schriftsteller nicht unbedeutend scheint. Anselm Kiefer ist im Alter von Knausgårds Vater und einmal bekennt Knausgård, dass er
besonders empfänglich wurde für die Variationen zwischen Nähe und Distanz und immer wollte, dass diese Männer eine gute Meinung von mir hatten.
Eine psychologische Komponente spielt hier also auch hinein. Es ist äußerst spannend zu sehen, dass sich hier zwei Menschen begegnen, die persönlich einander eigentlich wenig zu sagen haben. Dass Knausgård es dennoch gelingt, wunderbare, fast poetische Interpretationen von Kiefers Werk zu liefern, liegt wohl daran, dass er zusehends von der Person Kiefer wegrückt und stattdessen seinen Blick auf die Bilder noch einmal schärft. Kiefers Kunst kommt aus dem Organischen. Der Wald und der Fluss, so nennt Knausgård seine Suche nach dem Urgrund dieser Kunst, sind für Anselm Kiefer wesentlich. In seinen Werken gehe es immer um den Unterschied zwischen dem, was etwas an sich und dem, was ein Zeichen für etwas anderes ist. Zwischen dem, was Natur und dem, was Kultur ist. Und diesem Unterschied nähere sich Kiefer kontinuierlich an.
Die Repräsentation des Materiellen wurde immer weiter zum Materiellen hingepresst, bis die Repräsentation an manchen Stellen völlig aufhörte und er nicht mehr Asche, Stroh oder Holz malte, sondern Asche, Stroh und Holz im Gemälde benutzte. Was geschieht dann? Dann ist es, als sei die Welt selbst zu einer Sprache geworden. Dann ist das, was wir lesen, die Welt. Wir lesen Asche, wir lesen Stroh, wir lesen Holz. Und selbst wenn Asche, Stroh und Holz an sich neutral sind und physische Realitäten, sind sie nicht in sich und um ihre eigene Wirklichkeit geschlossen, sondern im Gegenteil voller Bedeutung, aufgeladen mit Sinn.
Ob Knausgård es gewollt hat oder nicht, das Buch wird zu einer Entmystifizierung des Genies. Aber das Werk, das das Genie schafft, gewinnt doch an Gewicht. Es löst sich vom Schöpfer. Anselm Kiefer verliert irgendwann das Interesse an Knausgård. Er erkennt ihn später bei einem Fest gar nicht mehr wieder. Der Höhepunkt einer zunehmenden Befremdung des Schriftstellers und zugleich einer Ablösung. Die führt Knausgård mindestens zu der Erkenntnis,
dass Kiefers Kunst außerhalb erschaffen wird, außerhalb dessen, was er sagt, außerhalb dessen, was er denkt, außerhalb dessen, was er ist. Sie ist etwas, in das er hineingeht, ein Ort.
In Der Wald und der Fluss lässt sich viel über die Arbeiten Anselm Kiefers lernen. Es gibt Abbildungen seiner Werke, luzide Überlegungen zu seinem Umgang mit Geschichte, mit Material, mit Literatur, mit Mythen. Mehr noch aber ist dieser Essay eine Reflexion über das Verhältnis von Kunstwerk und Künstler. Und man darf vermuten, dass Knausgård dabei nicht nur über Anselm Kiefer schreibt, sondern auch über sich selbst.
Der Wald und der Fluss über Anselm Kiefer und seine Kunst von Karl-Uwe Knausgård, übersetzt von Paul Berf, erschienen bei Luchterhand. But I heard you'd be here tonight, so I guess I'll wear that skirt that I hate that you like. Oh, I ain't got nothing to prove, and you got everything to lose. I don't want no one getting hurt. Made a promise to myself I won't let you fuck somebody. Diktatur, Demokratie. Taiwans wechselvolle Geschichte ist für Außenstehende oft schwer zu verstehen. Da kann eine neue Graphic Novel helfen. Sie erzählt die Lebensgeschichte des Taiwaners Tsai Kun-lin. Er wurde 1930 geboren und hat all das hautnah miterlebt. Unter anderem war er 10 Jahre auf der Gefängnisinsel Green Island eingesperrt. Später wurde er Journalist und er setzte sich für Demokratie und Menschenrechte ein. Im September ist Tsai Kun-lin mit 93 Jahren gestorben. Die Graphic Novel Tsai Kun-lin zeichnet in 4 Bänden sein Leben nach. 2 davon gibt es schon auf Deutsch, einen über seine Kindheit und gerade erschienen Band 2 über die Zeit auf der Gefängnisinsel. Unsere ARD-Ostasien-Korrespondentin Katrin Erdmann war auf Tsai Kun-lins Spuren unterwegs.
Das Schiff wackelt nach links und rechts. Die Spucktüten werden rege in Anspruch genommen. Die 50-minütige Überfahrt nach Green Island, die frühere taiwanische Gefängnisinsel, ist ruckelig. Wie es erst für Tsai Kun-lin gewesen sein muss, der als junger Mann in den 50er Jahren im Holzboot auf die 16 Quadratkilometer große Insel deportiert und dort als politischer Häftling inhaftiert wurde. Es war die Zeit des sogenannten Weißen Terrors, die von 1949 bis 1987 dauerte. Nach seiner Niederlage gegen die Kommunisten in Festlandchina war der Militärführer Chiang Kai-shek mit seinen Truppen nach Taiwan geflüchtet und errichtete dort ein Regime des Schreckens. Tausende unschuldige Menschen wurden verhaftet, auch Tsai Kun-lin. Sein Vergehen? Er hatte sich als Jugendlicher einem Lesezirkel angeschlossen. Ich habe Tsai Kun-lin zum ersten Mal 2012 getroffen. Er war ein unheimlich sanfter, netter Mann. Man hat ihm nicht angesehen, was er durchgemacht hat, sagt Lin Yen-ting. Sie führt durch das frühere Gefängnis, das heute ein Museum ist. Vieles wurde nachgebaut, zum Beispiel die Schlafbaracken, einfache Holzpritschen. Weil für je 3 Männer nur 135 cm Platz vorgesehen waren, schliefen die Häftlinge Kopf an Fuß. Das Gefängnis auf Green Island war damals das größte Umerziehungslager Taiwans. Bis zum Ende des Weißen Terrors waren hier bisweilen bis zu 2000 Menschen untergebracht. Ein steiniger Weg führt hinunter zum Meer. Die Wellen schlagen hoch. Dort steht noch ein etwa 3 Meter hoher Minibunker mit Schießscharten. Hier wurden stundenweise widerspenstige Häftlinge hingebracht. Da brennt direkt die Sonne drauf. Dann konnten sie nicht auf die Toilette. Sie haben nichts zu essen bekommen. Es ist ein bisschen so wie Einzelhaft gewesen, um sie zu brechen. Als Tsai Kun-lin auf Green Island ankam, erzählt Lin Yen-ting, hatte er völlig andere Erwartungen. Dachte, er würde mit anderen in einem großen Haus leben und nicht in einem Gefangenenlager. 10 Jahre blieb er auf Green Island. Die Graphic Novel erzählt diese Zeit in all ihren Facetten. Der Band ist düster gezeichnet, mit vielen schwarzen Schatten. Während eines Verhörs prasseln die Fragen nur so auf den jungen Mann ein. Die knapp 200 Seiten sind regelrecht erdrückend. Diesen Band habe ich holzschnittartig gezeichnet. Damit kann man gut ausdrücken, wie es den Insassen innerlich ging. Es war eine ganz schwierige Zeit für alle. Und doch gibt es in der Dunkelheit auch Hoffnung, die aufblitzt. Entstehen Freundschaften, Zusammenhalt. Die hellen Momente, die Illustrator Zhou Jianqin durch graublaue Passagen zum Ausdruck bringt. Das Besondere, jeder der insgesamt 4 Bände hat eine andere Grundfarbe. Die Farben und die jeweilige geschichtliche Ära sollten sich unterscheiden. Im ersten Band geht es um seine Kindheit. Er verklärt diese Zeit so ein bisschen. Er war unbescholten, naiv. Und deshalb ist alles in rosa gezeichnet. Und auch vom Stil her völlig anders. So besteht der erste Band nur aus Bleistiftzeichnungen. Taiwan stand damals unter japanischer Kolonialherrschaft. Das bedeutete, den eigenen Namen und die eigene Sprache aufgeben zu müssen. Tsai Kun-lins Lehrer hat der Illustrator ein kleines Hitlerbärtchen gezeichnet. Im Text blitzen je nach Zeit auch die unterschiedlichen Sprachen auf. Japanisch, Chinesisch, Taiwanisch. So verstehen die Leserinnen und Leser, was den Bewohnern der Pazifikinsel über die Jahrzehnte abverlangt wurde. Die Idee zur Graphic Novel hatte die Kinder- und Jugendbuchautorin Yoo Pei-yun, nachdem sie Tsai Kun-lin 2016 auf einer Veranstaltung kennengelernt hatte. Immer wieder tauschten sich Autorin und Illustrator beim Schreiben und Zeichnen mit dem späteren Menschenrechtler aus. Er war ein bescheidener Mensch und sagte oft, ihr stellt mich da so heldenhaft dar, so bin ich doch gar nicht. Aber er hat sich dennoch sehr gefreut, weil sein Enkel danach zu ihm gesagt hat, er verstehe jetzt viel besser die taiwanische Geschichte.
Ich habe die Manga gelesen, und habe gesagt, oh, es ist so.
Und genau das will die Graphic Novel, auf eine ansprechende Weise die aufklären, die diese Geschichte nicht kennen. Im Ausland, so Illustrator Joe, sei das Interesse riesig, in Taiwan hingegen noch eher zurückhaltend. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Taiwan so lange unter Kriegsrecht stand, wo man politische Themen aus Sicherheitsgründen vermeiden musste. Und sich mit dieser Zeit des weißen Terrors auseinanderzusetzen, da gibt es immer noch eine Art innere Ablehnung. Und nicht nur das, fügt Autorin Jo hinzu. In Taiwan hat man zudem das Problem, junge Leute lesen zwar viele Comics, aber das sind alles japanische Mangas. Wenn man das miteinander vergleicht, ist das hier natürlich schon was anderes. Und wenn die taiwanischen Jugendlichen auch noch hören, dass es da um eine Zeit der politischen Unterdrückung geht, passt das nicht zusammen, denn Mangas liest man ja zum Spaß. Beide wünschen sich, dass nicht nur taiwanische Leserinnen und Leser durch die vier Bände mehr über die wechselvolle Geschichte ihres Landes erfahren. Ein Stück politische Bildung vom anderen Ende der Welt. Beeindruckend gezeichnet, einfühlsam erzählt. Scars on my feet from the eggshells.
But why would you care? Die Graphic Novel Zai Kun Lin von Yu Pei-yun und Zhu Chen-chin erscheint bei uns im Baobab Verlag. Der erste Band heißt Der Junge, der gern las, der zweite Die gestohlenen Jahre. Beide übersetzt von Johannes Fiederling. Die Bände 3 und 4 erscheinen dann nächstes Jahr auf Deutsch. Alle Titel und Themen, die ich Ihnen heute vorgestellt habe, die finden Sie auch auf swr2.de und im Lesenswert-Podcast. Morgen beginnt übrigens in SWR 2 eine neue Lesung. Wenn Fortsetzung folgt, können Sie Maya Haderlaps Roman Nachtfrauen hören. Darin geht es unter anderem um die Schwierigkeiten der slowenischen Minderheit in Österreich. Drei Generationen von Frauen, Entfremdung und Wiederannäherung, Familie, Herkunft, Erinnerung. Ein kraftvoller Roman von Maya Haderlapp, ab morgen in SWR 2, Fortsetzung folgt. Und das war das Lesenswert-Magazin mit Musik von Charlotte Cardin und ihrem Album 99 Nights. Mein Name ist Anja Brockert, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Tschüss!
You know, I was always on.